Bevor ich anfange, möchte ich noch beten und dürft sitzen bleiben. Jesus, hab Dank, dass wir dein Wort haben dürfen. Danke, dass wir daraus lernen dürfen. Danke, dass du uns nicht in Unwissenden gelassen hast, sondern dass du uns ganz klar deinen Willen in der Bibel offenbarst und zeigst. Danke, dass wir reinschauen dürfen und danke, dass du in unserer Mitte bist. Rede du jetzt durch mich und hilf, dass wir alle was davon lernen können, es auch hinaustragen und anderen weitergeben. Amen. So, ich hoffe, ihr habt eure Hausaufgaben gemacht, sonst könnt ihr mir nicht optimal folgen. Das war ein großes Kapitel und typischerweise fällt das Thema dann immer auf Isaac und Rebekka. Aber es sind auch andere Personen drin und den größten Teil davon macht eigentlich der Knecht aus. Aber ich habe es jetzt so gemacht, dass ich mir 4 Personen aus diesem Kapitel herausgenommen habe, die wir betrachten wollen und später dann auch schauen wollen, was wir von ihnen lernen können. Das Kapitel ist nicht umsonst so ausführlich beschrieben und der Knecht hat auch nicht umsonst so viele Verse. Und wenn etwas in der Bibel so ausführlich steht, dann kann man da auch wirklich viel lernen. Aber über dieses Kapitel kann man viele Predigten machen, viele Stunden predigen. Und wie gesagt, ich nehme nur diese 4 Personen raus. Eine davon, die erste ist Abraham. Und gleich zu Beginn lesen wir, dass Abraham alt geworden ist. Abraham war alt und es steht dabei, Gott hat ihn in allem gesegnet. Das heißt, Abraham hatte ein erfülltes Leben, er hatte alles, was er gebraucht hatte, er war reich. Aber wenn wir weiterlesen, dann fällt uns auf, Abraham hat eine ganz besondere Sorge, eine große Sorge. Und deswegen lässt er seinen Ältesten, man kann auch sagen, seinen leitenden Knecht kommen. Und was mir hier aufgefallen ist, dieser Knecht, er hat keinen Namen. Nicht in diesem Kapitel. Und das hat bestimmt auch diesen Grund, dass wir unseren eigenen Namen da einsetzen können und uns da hineinversetzen. Nur ist dann diese Beziehung zwischen Knecht und Herr nicht Knecht und Abraham, sondern wir und Gott. Aber da werde ich nicht so ganz ins Detail hineingehen. Ich will es euch einfach nur mal in den Hinterkopf legen, damit ihr da ein bisschen besser verstehen könnt, beziehungsweise auch mehr daraus herausnehmen könnt. Und wir lesen, dass dieser Knecht Abraham einen Schwur ablegen sollte, und zwar einen ganz besonderen. Und dieser Schwur beinhaltete, dass er sich um Isaak kümmern sollte bezüglich einer Frau. Aber nicht nur bezüglich der Frau, sondern auch bezüglich dessen, wo Isaak ist. Und zwar sollte er dafür sorgen, dass Isaak in dem Land Kanaan bleibt. Und da fällt schon etwas auf. In seinen früheren Jahren ist Abraham immer wieder raus aus Kanaan, immer wieder raus. Und man kann sagen, Abraham hat es endlich kapiert. Abraham hat endlich kapiert, dass er da bleiben soll, wo Gott ihn hingestellt hat. Abraham sollte in Kanaan bleiben und nicht nur er, sondern auch seine Nachkommen und sein ganzes Volk mit allem, was zu ihm gehörte. Und wie gesagt, Abraham hatte diese große Sorge, dass Isaak keine kanaanitische Frau heiraten sollte. Und das hat einen ganz bestimmten Grund und er zieht sich eigentlich durch die ganze Geschichte Israels. Und zwar hat es diesen Grund, dass eine kanaanitische Frau Isaak von Gott wegbringen würde. Und dann würde der Zorn Gottes entbrennen. Und darunter würde nicht nur Isaak leiden, sondern das ganze Volk, also alles, was zu Abraham gehörte. Und schon damals, bevor das Volk Israel existierte, es begann ja dann mit Isaak, mit dem Verheißungsträger. Schon damals ist Abraham klar geworden, was passieren würde, wenn sie sich mit dem Volk der Kanaaniter oder mit den Völkern, es sind ja mehrere gewesen, vermischen würden, was passieren würde. Und viele Jahre später, das können wir in 5. Mose 7 lesen, gibt Gott aus genau diesem Grund folgenden Befehl, der für viele Menschen unverständlich ist. Und zwar können wir, wer will, kann aufschlagen, 5. Mose 7, die Verse 1 bis 5. Und da steht, wenn der Herr dein Gott dich in das Land bringt, das spricht er zu Israel, zu dem Volk, in das du kommen wirst, um es in Besitz zu nehmen, und wenn er vor dir her viele Völker vertilgt, die Hethiter, die Girgasiter, die Amoriter, die Kanaaniter, die Perisiter, die Hevititer und die Jebusiter, 7 Völker, die größer und stärker sind als du. Und wenn der Herr sie, dein Gott, vor dir dahin gibt, dass du sie schlägst, so sollst du unbedingt an ihnen den Bann vollstrecken. Du sollst keinen Bund mit ihnen machen und ihnen keine Gnade erweisen. Und du sollst dich mit ihnen nicht verschwägern. Du sollst deine Töchter nicht ihren Söhnen zur Frau geben, noch ihre Töchter für deine Söhne nehmen. Denn sie würden deine Söhne von mir abwendig machen, dass sie anderen Göttern dienen. Und dann wird der Zorn des Herrn über euch entbrennen und euch bald vertilgen. Vielmehr sollt ihr so mit ihnen verfahren. Ihre Altäre sollt ihr niederreißen, ihre Gedenksteine zerbrechen, ihre Aschera-Standbilder zerschlagen und ihre Götzenbildnisse mit Feuer verbrennen. Es sollte wirklich gar nichts, nicht nur die Menschen sollten ausgelöscht werden aus Kanaan, sondern das, was sie zur Sünde getrieben hat. Alles. Es sollte alles eingeäschert und verschwinden werden. Und das hat einen ganz bestimmten Grund. Ungläubige Menschen würden jetzt sagen, schaut her, wie grausam euer Gott ist. Er befiehlt, Völker auszurotten, Menschen zu vernichten, alles zu verbrennen. Das kann nur ein Mensch sagen, der die Bibel nicht gelesen hat oder nicht im Kontext gelesen hat. Wenn einer daherkommt und nur diese Verse hernimmt, könnte man den Eindruck wirklich haben. Aber diese Person kennt nicht den Zusammenhang zu diesem Text. Denn was habe ich gerade gesagt? Zwischen Abraham und dem 5. Mose sind sehr, sehr viele Jahre vergangen. Und all diese Jahre hatten die Völker Zeit, Buße zu tun und umzukehren. Jetzt sagt einer, aber ja, die haben es doch gar nicht gewusst. Ja, wer mir bei der letzten Predigt zugehört hat, der weiß, dass sie es sehr wohl gewusst haben. Wenn wir an Abimelech denken, ihm hat sich Gott nicht mal vorgestellt im Traum, in dem Kapitel, über das ich gepredigt hatte. Warum? Weil Abimelech ganz genau wusste, wer Gott ist. Und Abimelech wusste auch ganz genau, was Sache war, dass er sich schuldig gemacht hatte, als er Abrahams Frau zu sich genommen hatte. Diese Völker wussten definitiv Bescheid. Und sie haben gesehen, wie Sodom und Gomorra aufgrund ihrer Sünde vernichtet wurde. Diese Völker hatten definitiv viele, viele Jahre Zeit, umzukehren und Buße zu tun. Aber sie wollten nicht. Sie haben es immer schlimmer getrieben. Und deswegen scheint es, wenn man es aus dem Zusammenhang liest, grausam und brutal zu sein. Aber in Wirklichkeit, was hier passiert ist, ist, dass das Maß ihrer Sünde über viele Jahre voll geworden ist. Und jetzt musste Gott, weil er gerecht ist, musste er das gerechte Gericht vollziehen. Und das hat dann Israel für Gott vollzogen an diesen Völkern. Wir wissen, dass sie Fehler gemacht haben, die Israeliten, dass sie getäuscht wurden und sich täuschen lassen haben, weil sie Gott nicht in diesen einen Bund befragt hatten und dann einen Fehler gemacht haben. Aber das könnt ihr euch selber mal nachlesen. Zurück zu Abraham. Abraham traf wichtige Vorkehrungen vor seinem Tod, damit sein Sohn und das ganze Volk, die ganze Generationen danach sozusagen, nicht zugrunde gingen. Er hatte ein Herz für seine Familie, für seine Bediensteten und für die nächsten Generationen. Die nächste Person ist der Knecht, über die wir nachdenken wollen. Und mir ist gleich aufgefallen, dieser Knecht, der ist wirklich treu. Er hat Abraham geliebt. Wenn wir lesen, wie sehr er sich bemüht hat, alles bestens, mit Bravour auszuführen, dann können wir nur zu dem Schluss kommen, er hat Abraham wirklich geliebt. Und nicht nur Abraham, sondern Isaak und die drumherum auch, weil er wusste, was passieren wird, wenn er seine Arbeit nicht richtig macht. Und er hat auch eins begriffen. Er hat begriffen, dass er ohne Gott diese Aufgabe nie bewältigen könnte. Er hat verstanden, dass er abhängig war von Gott. Und dann hat er genau das Richtige getan, das einzig Richtige, was er hätte tun können. Er hat sich an Gott gehalten. Er stellt zwar eine Forderung, als er am Brunnen ankommt, und man könnte meinen, ja, was soll das? Was ist denn das für eine Person, die eine Forderung an Gott stellen kann? Dann hat man nicht richtig gelesen. Weil diese Forderung, das ist kein Egoismus, das ist keine Forderung, die ihm diente. Das war eine Forderung, eine Bitte, die ihn ganz klar Gottes Willen erkennen ließ. Und deswegen war das hier keine bösartige Forderung oder irgendein bösartiger Wille oder eine Faulheit. Es war einfach nur die Ehrfurcht vor Gott, ganz sicher seinen Willen zu tun und das Richtige zu tun. Er will ganz sicher die richtige Frau für Isaak mitbringen. Und in dem, was in dieser Forderung, die er stellt, diese Bitten, wie er erkennen kann, dass Rebekka bzw. diese Frau die richtige ist, er wusste ja noch nicht, dass es Rebekka ist, da finden wir auch ganz viele Tugenden und Eigenschaften, wenn wir zum Beispiel Sprüche 31 lesen. Oder wenn wir die Früchte des Geistes anschauen, dann finden wir quasi fast alles da drin, wie Rebekka sich verhalten hatte, ihm gegenüber. Wir lesen, dass der Knecht eine junge Frau anspricht, die ihm auffiel. Nicht nur durch ihre Schönheit, es hat ganz sicher Gott in sein Herz gelegt, sie anzusprechen. Und der Knecht erlebt, wie wirklich alles haargenau erfüllt wird. Wirklich bis ins kleinste Detail, wie er Gott gebeten hat, dass er sie erkennen kann. Und so sehen wir, dass Gott ihn nicht allein gelassen hat, sondern ihm wirklich geholfen hat, das Richtige zu tun und die richtige Frau zu erkennen. Und als er das dann sieht, der Knecht, wie wunderbar Gott ihm geholfen hat und wie eindeutig es ist, was tut er dann? Klopft sich auf die Schulter und sagt, hast du gut gemacht, gell, Bulle? Fein bist du. Er fällt auf sein Angesicht, er fällt nieder vor allen Anwesenden und dankt Gott. Er hat verstanden, wo das herkommt. Er hat verstanden, dass er da nichts verdient hat, dass nichts sein Verdienst war. Er hat verstanden, dass allein Gott das so eingefädelt hat, dass es so eindeutig war. Und er war dankbar, dass er Gottes Auftrag quasi erfüllen kann. Wir lesen dann auch später, als er dann bei Laban und Betuel ankommt. Laban ist ja der Bruder von Rebekka und Betuel der Vater. Und als er ihnen das alles erzählt und sie alle auch erkennen, dass es einfach Gottes Wille war und dass es so eindeutig ist, dann können sie auch nicht anders wie einwilligen. Und auch da fügt sich alles perfekt. Und was macht er dann wieder? Er fällt wieder auf sein Angesicht vor allen Anwesenden und preist Gott. Er dankt Gott für seine unendliche Gnade, für seine Hilfe. Und er ist ganz sicher überwältigt davon, wie Gott hilft, wie Gott wirkt. Und dass er wirklich in jede Situation hinein helfen kann und auch hilft, wenn wir ihn darum bitten, wenn es nicht egoistisch von unserer Seite ist. Er rühmt Gott und dankt ihm für seine Hilfe. Und zum Schluss, um den Auftrag perfekt zu erfüllen, lässt er sich auch nicht aufhalten, als die Familie Rebekkas ihn noch dazu bringen will, da zu bleiben. Nein, durch nichts lässt er sich aufhalten, um den Auftrag Abrahams bzw. Gottes ans Ende zu bringen. Und er bricht gleich auf zu seinem Herrn. Die nächste Person ist Rebekka. Und wie schon erwähnt, ist Rebekka, erfüllt sehr viele Eigenschaften einer tugendhaften Frau und auch die Früchte des Geistes. Und eins davon ist, dass sie fleißig ist, sie ist freundlich, sie ist gastfreundlich, sie ist gehorsam. Und man kann da auch noch vieles anderes herauslesen. Und wir lesen auch gleich, dass Rebekka den Knecht versorgt, als er sie um Wasser bittet. Und sie versorgt nicht nur ihn, sondern auch die Kamele, obwohl andere Knechte nebendran stehen. Die Männer, die Abraham dabei hatte, die hätten mit Leichtigkeit die Kamele versorgen können. Und das hat sie garantiert gesehen. Aber nein, sie schaut nicht auf die Umstände drumherum, sondern sie übt Gastfreundschaft, Liebe, Nächstenliebe aus und versorgt nicht nur den Knecht, sondern auch die Kamele. Und als der Knecht dann, eins noch, was gern überlesen wird, was mir aber aufgefallen ist, zumindest in der Schlachter steht es so, sie hat ja nicht nur aus einem Wasserloch, aus einem Fluss oder irgendwas geschöpft. Es steht drin, dass sie zum Wasser herabsteigen musste. Das heißt, es war wahrscheinlich so ein Brunnen, der sehr weit tief unten war, das Wasser, und da eine Treppe drin war. Das heißt, sie musste immer runterlaufen, Wasser holen, hochlaufen, ausschütten. Und das zig Male. Und ihr wisst, wie viel, oder die meisten wissen, wie viel Wasser so Kamele trinken können. Das sind mehrere hundert Liter. Und ihr Krug hatte wahrscheinlich 10 Liter, schätze ich mal. Lass es 15 sein, wenn sie sehr stark war. Und das hat sie viele Male gemacht. Sie war sich nicht zu schade. Und als der Knecht dann noch nach einer Bleibe fragt, also bittet, bei ihnen übernachten zu dürfen, lehnt sie nicht ab, sondern ist gleich gastfreundlich und lädt ihn ein und sagt, dass es gar kein Thema ist, dass er bleiben kann. Und als das Ganze dann, die Gespräche auch zwischen dem Knecht, Laban und Betuel fertig sind und der Knecht gleich aufbrechen will, ist sie gehorsam und zögert nicht und wartet nicht oder will sich irgendwas überlegen. Nein, sie geht gleich mit. Sie kommt mit dem Knecht gleich mit zu Isaak. Und als sie dann unterwegs sind und in das Land kommen und sie von Weitem schon Isaak sieht, dann bleibt sie nicht auf ihrem hohen Ross. Nein, sie steigt ab vom Kamel, kommt runter. Sie demütigt sich quasi. Sie verhüllt sich, wie es in dem Land Sitte war oder in diesen Völkern. Und sie akzeptiert gleich Isaak als ihren Mann, ohne Ansprüche zu stellen. Die vierte Person ist Isaak. Und wir lesen von Isaak, dass er abends eine Angewohnheit hatte, die ich sehr bewundernswert finde und unglaublich wichtig finde, die sich jeder aneignen sollte. Wir lesen, dass er den Tag, dass er zum Beten hinausging. Er schloss quasi den Tag mit Gott ab. Und dazu ging er zu dem Brunnen des Lebendigen, der mich sieht. Und womöglich war es auch eine Art davon, mit den Schmerzen der Trauer über seine Mutter fertig zu werden. Er suchte Trost bei Gott. Und als der Knecht dann zurückkommt und Isaak antrifft, erzählt dieser Knecht Isaak, wie alles gelaufen ist und wie wunderbar Gott ihm geholfen hat. Und das hat ihm auch, das mitzukriegen, hat ihm sicherlich auch geholfen, Rebekka nicht zu hinterfragen, ob sie die Richtige sei. Und Gott schenkte, dass Isaak Rebekka gleich lieb gewann. Das lesen wir da drin. Und sie konnte ihn über seine Mutter, über den Verlust seiner Mutter trösten. Man kann sagen, Isaak suchte seinen Trost in Gott und Gott gab ihm noch mehr als nur Trost. Er gab ihm die perfekte Frau. Er gab ihm die richtige Frau, über die er sich so sehr freute, dass er mit dem Tod seiner Mutter abschließen konnte. Und Isaak schließt den Tag und die Trauer mit Gott ab und empfängt seine Braut. Und es beginnt quasi ein neues Kapitel. am nächsten Tag. Beziehungsweise eigentlich beginnt es schon am Abend, aber mit dem neuen Tag startet es so richtig. Was können wir von diesen vier Personen lernen? Was können wir auf uns anwenden? Da möchte ich nochmal jede Person einzeln durchgehen. Wenn wir Abraham anschauen, dann können wir uns die Frage stellen, wenn es uns gut geht oder auch nicht gut geht. Denken wir dann immer nur an uns? Drehen wir uns nur um uns selbst? Oder sind uns die anderen auch in solchen Situationen, wenn es uns gut oder nicht gut geht, wichtig? Denken wir an die anderen oder denken wir nur an uns selbst? Würde ich sagen, lasst uns wie Abraham für die Nächsten sorgen und ihnen mit unseren Erfahrungen helfen. Der Zeitgeist heute ist ein anderer und wir wissen, dass dieser Zeitgeist teuflisch ist. Es ist wirklich teuflisch, wie die Kinder heute auf sich allein gestellt werden, mit dem Vorwand, sie sollen sich doch entfalten. Ich behaupte, alle Eltern mit einem gesunden Verstand wissen, was mit einem Kind passiert, dass man sich selbst überlässt. Am Anfang ertragen es die Eltern vielleicht noch, akzeptieren es noch, weil sie ihn mit irgendwas beschäftigen können, das Kind. Aber spätestens in der Schule oder im Kindergarten merken sie dann, dass diese Kinder ziemlich unbeliebt werden. Es gibt Ausnahmen, aber in der Regel werden sie ziemlich unbeliebt, weil diese Kinder nie gelernt haben zu teilen, nie gelernt haben, in der Gruppe mitzumachen und nie gelernt haben, auf andere zu achten. Und deswegen klingt es anfangs so schön und vernünftig und so selbstlos, dass man Kinder sich selbst überlässt. In Wirklichkeit ist es eine teuflische Gemeinheit, sie in das Messer der Unerfahrenheit laufen zu lassen. Es ist nichts anderes. Die nächste Generation, der nicht unter die Arme gegriffen wird, die wird schmerzlich lernen müssen, was wir schon wissen. Und von dem, was sie profitieren könnten, von unserem Wissen, wenn wir sie in Liebe an der Hand nehmen, sie erziehen und ihnen zeigen, wie das Leben harmonisch ist, wenn wir ihnen die Bibel, das Wort Gottes, den Willen Gottes, wie er sich die Welt gedacht hat, wenn wir ihnen das von klein auf beibringen, es müssen nicht mal die eigenen Kinder sein, es können auch in der Kinderstunde machen das die ganzen Mitarbeiter wunderbar, die Ältesten machen es in der Gemeinde. Wenn wir das den Nächsten weitergeben, dann kann es funktionieren, wie Gott es sich vorgestellt hat. Aber wenn die Kinder, wenn die Menschen das nicht wissen, dann wird das so zugrunde gehen, wie gerade alles den Bach runtergeht. Wir müssen ja nur mal nach außen schauen. Wie in der Schule bis hin zur Politik. Ich glaube, dazu muss ich nichts sagen. Es erkennt jeder selbst, wo es hingeht. Und die Bibel sagt uns ganz eindeutig, dass das so kommen wird und es immer schlimmer wird. Und ich denke, jeder, der es so ein bisschen verfolgt, der sieht das auch. Deswegen lasst uns wie Abraham die nächste Generation an der Hand nehmen, ihnen helfen, sie unterweisen, sie vor Fehlern warnen und beschützen, einfach ihnen unter die Arme greifen. Was können wir vom Knecht lernen? Lasst uns wie der Knecht unsere Aufgaben von Herzen tun, für Gott und für unsere Mitmenschen. Lasst uns immer Gott die Leitung übergeben in allen Aufgaben. Und wenn wir uns unsicher sind oder mal was nicht verstehen, dann dürfen wir Gott immer um Hilfe bitten. Er hört uns gerne zu und hilft uns sehr gerne. Und in Johannes 14, Vers 14 lesen wir, wenn ihr etwas bitten werdet in meinem Namen, so werde ich es tun. Dieses Bitten ist hier aber gemeint in Gottes Willen, in Jesu Willen bitten. Das heißt, dazu müssen wir den Willen Gottes kennen. Und den Willen Gottes, den finden wir in der Bibel. Wir müssen nur drin lesen. Und nachdem wir gebetet haben, dann sollen wir nicht vergessen, Danke zu sagen. Das bringen wir unseren Kindern auch immer bei. Und in Epheser 5, Vers 20 lesen wir, sagt allezeit Gott, dem Vater, Dank für alles im Namen unseres Herrn Jesus Christus. Das heißt, wir sollen nicht alles für selbstverständlich nehmen. Auch wir sollen Gott danken, denn er ist ein liebender Vater, der uns gerne zuhört und der auch gerne unseren Dank hört. Nicht nur unsere Bitten. Es ist die Gemeinschaft, die Gott mit uns will und zu der er uns geschaffen hat. Gott meint es immer gut mit uns. Auch dann, wenn die Antwort ein Nein oder ein Warte ist. Auch dann, wenn wir es nicht verstehen. Und ein weiteres, lasst uns konzentriert bei der Sache sein, bei der Sache Gottes, wie der Knecht es war. Lasst uns nicht von belanglosen Sachen ablenken und auch nicht aufhalten von Dingen, die nicht an erster Stelle stehen. In Lukas 12, Vers 31 lesen wir, trachtet vielmehr nach dem Reich Gottes, so wird euch dies alles hinzugefügt werden. Oder in Kolosser 3, Vers 2, trachtet nach dem, was droben ist, nicht nach dem, was auf der Erde ist. Wir müssen unsere Prioritäten richtig setzen. Und dann kann es gelingen. Von Rebekka können wir auch ganz viel lernen. Und der eine Punkt ist ja, dass sie sehr fleißig war. Und mit Fleiß sind wir ein Vorbild hier auf dieser Erde, wenn wir fleißig sind. Und wenn wir etwas sagen, dann sollen wir nicht einfach es nur sagen, sondern wir sollen es auch tun mit Fleiß, weil sonst sind wir Schwätzer. Und was ein jeder von einem Schwätzer hält, das wissen wir selber. Und wenn wir hilfsbereit und fleißig sind, dann können wir auch ein Zeugnis für Gott sein. Die Menschen sehen es dann und sie werden dann fragend sein. Auch war Rebekka freundlich und liebevoll. Und die Früchte des Geistes, die finden wir ja in Galater 5, 22. Und da heißt es, die Frucht des Geistes ist aber Liebe, Freude, Friede, Langmut, Freundlichkeit, Güte, Treue, Sanftmut, Selbstbeherrschung. Und all diese Früchte können wir eigentlich auch in diesem Text finden, wenn wir Rebekka anschauen. Und diese Freundlichkeit soll man auch bei uns sehen. Denn in der Liebe werden die anderen erkennen, dass wir zu Jesus gehören. Und diese Freundlichkeit kann man auch mit liebevollem Handeln übersetzen. Oder als Synonym nehmen. Und mit freundlichen Menschen, das wissen wir selber, hat man gerne Umgang. Mit freundlichen Menschen hat man gerne Gemeinschaft und diesen Leuten hört man gerne zu. Und so können auch wir ein Zeugnis sein für Jesus, für die anderen und von Jesus weitererzählen. Rebekka war auch gastfreundlich. Und sie hat den Knecht mit seinen Kameraden und Kamelen eingeladen, ohne zu zögern. Und über Gastfreundlichkeit oder Gastfreundschaft lesen wir ganz viel in der Bibel. Und dazu werden wir auch ganz viel aufgefordert. Zum Beispiel in 1. Petrus 4, Vers 9. Seid gegeneinander gastfreundlich, ohne Murren. Genauso in Titus 1, Vers 8. Und wie schon gesagt, werden wir ganz oft zur Gastfreundschaft aufgerufen und das hat einen ganz bestimmten Grund. Wenn du einen nur fragst, wie es ihm geht, dann ist es das eine. Aber wenn du jemanden einlädst, dann erkennt er wirklich, dass du ihm wichtig bist, beziehungsweise er dir wichtig ist, so rum. Dann weiß man wirklich, okay, er hat mich nicht einfach nur nach dem guten Ton gefragt, sondern er hat mich gefragt, weil er wirklich wissen will, wie es mir geht und er lädt mich sogar ein zu sich. Und wenn wir die Leute dann bei uns daheim haben, dann ist es schon wieder ganz viel einfacher, über den Glauben zu reden. Ich bin mir sicher, die meisten von euch haben irgendwo ein Bibelvers oder irgendetwas hängen, was auf Jesus hindeutet oder was aus der Bibel ist. Und dann kann man schon ganz leicht anknüpfen. Rebekka war auch gehorsam, habe ich gesagt, also erwähnt. Und das sehen wir auch daran, als der Knecht aufbrechen will, hat sie nicht noch Fragen gestellt, sondern sie ist gleich mitgekommen. Ich bin mir ganz sicher, dass auch sie erkannt hat, in all dem, was geschehen ist an diesem Abend, sie hat ganz sicher erkannt, dass da Gott dahinter steht. Und sie hätte kein Argument dagegen gehabt. Und so war sie gehorsam und ist mit dem Knecht mitgegangen zu Isaak. Und als letzten Punkt will ich bei Rebekka bemerken, dass sie demütig war. Als sie Isaak sah, von Weitem stieg sie von ihrem Kamel herab und verschleierte sich, was halt da als Brauch war, dass die Verlobte sich verschleierte bis zur Hochzeit. Und diese Verschleierung drückt auch Demut aus. Und wie auch schon erwähnt, hat sie sich nicht aufgespielt oder irgendwelche Forderungen gestellt, obwohl sie schön war. Also hervorstechend schön, sagt die Bibel. Nein, sie hat sich gedemütigt, sie ist runtergekommen von ihrem hohen Ross und ging zu Isaak, ohne Bedingungen, ohne Ansprüche zu stellen. Man kann sagen, sie hat sich voll und ganz unter Gottes Willen gestellt. Und auch wir sollen demütig sein, denn Jesus war auch demütig. Jesus war so demütig, dass er als Mensch auf die Erde kam. Er hat seine Gottheit aufgegeben, kam auf diese Welt und wurde zur Sünde für uns. Er wurde Mensch, zeigte uns Gottes Willen und Liebe in seinem Handeln, in seinem Leben. Er starb für uns am Kreuz, nahm unsere Sünde mit ans Kreuz und auferstand am dritten Tag und besiegte den Tod für uns, dass wir leben dürfen. Und nicht nur für uns, die wir hier sitzen, sondern für alle Menschen. Alle Menschen sind seine Schöpfung. Alle dürfen es annehmen. Jeder darf gerettet werden. Oder Gott will, dass alle gerettet werden. Nicht einer soll verloren gehen. Er hat für alle den Tod besiegt und den Weg freigemacht zu Gott. Und jetzt dürfen wir mit ihm leben. Als letztes komme ich nochmal zu Isaak. Und so wie Isaak stets die Gemeinschaft mit Gott suchte, sollen auch wir am besten jeden Tag in der Stille mit Gott beginnen und den Tag auch in der Stille mit Gott beenden. Und auch wie er, wie Isaak zum Brunnen des Lebendigen, der mich sieht, ging, so sollen auch wir zum Brunnen des Lebendigen, der uns sieht, gehen. Und das ist Jesus. Jesus ist der Lebendige, er ist auferstanden vom Tod. Er lebt in Ewigkeit und er ist es, der uns sieht. Er sieht uns in allen unseren Nöten, in all unseren Ängsten, in all unseren Sorgen, in aller Trauer, aber auch in aller unserer Freude. Das heißt, wenn wir fröhlich sind und es uns gut geht, dann sollen wir ihn auch nicht vergessen. Er hat uns auch nie vergessen und er wird uns nie vergessen. Wir können und sollen immer mit allem zu ihm kommen. Er liebt uns so sehr, dass er alles für uns gegeben hat. Und damit will ich auch schließen.